über meinen Kopf hinweg. Noch durch die Rauchschwaden in dem dunklen Club sah ich das Leuchten in ihren Augen, das Entzücken über die große ungarische Lyrikerin, die morgen auf den Prenzlauer Berg herabsteigen würde. Längst war ich an dem Punkt angekommen, wo ich kaum noch neidisch war auf all die Björns, Daniels und Monas, die sich traumwandlerisch von einem Literaturpreis zum nächsten dichteten. Ich war der Einzige in meinem Bekanntenkreis, der Jonsons Jahrestage nicht gelesen und die Hamlet-Maschine nicht gesehen hatte. Abgesehen davon war ich auch der Einzige mit einem festen Job. Als Prosaschreiber genoss ich das Privileg, prosaisch zu sein. »Ursula, wer?« fragte ich aus den abgewetzten Polstern des Clubsofas heraus. Eine Minute später hatte ich eine Verabredung. Am nächsten Abend war ich um 21 Uhr im Sklavenmarkt, auf den Verdacht hin, dass eine für 9 angekündigte Veranstaltung tatsächlich um diese Zeit beginnen könnte. Ernesto und Daniela, zwei grundverschiedene Charaktere, ähneln sich wenigstens in ihrer notorischen Unpünktlichkeit. Ich bestellte mir wacker ein Bier und wartete. Nach und nach sammelte sich eine kleine bunte Gesellschaft in der engen Kneipe. Schließlich trat sie auf, die leibhaftige Ujolja Kalas und Janos Terej, ein hochbegabter ungarischer Lyriker und Erzähler, wie ich dem Flugblatt entnahm, das mir am Eingang überreicht wurde. Die beiden nahmen auf der Bühne Platz. Frau Kalas, die von Kennern wie Ernesto schon mal vertraulich Ujolja geheißen wurde, sah mit ihren tief in die Höhlen versenkten, kreisrunden Augen, die unter glattem braunem Haar vorsichtig auf eine kalte und gefährliche Welt hinausblickten, in der Tat wie eine ungarische Lyrikerin aus. Sie kündigte ihren hochbegabten Begleiter an, erwähnte seine 3 aufsehenerregenden ungarischen Lyrikbände und seinen vielbesprochenen ungarischen Prosaband. Aus beidem sollten heute Kostproben vorgestellt werden und, um eine Vorstellung von der Sprachmelodik des Ungarischen zu vermitteln, sollten die sensiblen Poeme vor der Übersetzung erst einmal im Original verlesen werden. Ein leiser Schauder eisiger Stille wehte durch den Raum. Beherzt griff ich zum Bier. Rabüllebüm galamasi, sekolako rabüllebüm, sagte der begabte ungarische Lyriker. Ich ließ mich im weichen Rauschen des magyarischen Nuschelns treiben und lauschte teilnahmsvoll, als seine Stimme den dramatischen Stellen der meist mehrere Seiten langen Gedichte Akzent verlieh, wie sie schließlich ergriffen von Sprachschönheit ausklang, woraufhin die berühmte Lyrikerin tonlos ihre Übersetzung aufsagte. Vorne, am Kennertisch, senkten sich die Häupter. Der Kennertisch bestand aus Literaten, die unzweifelhaft als solche identifizierbar waren. Der anzugtragende ältere Herr, der sich gelegentlich Notizen machte, der junge Dichter mit Sakko und Lederhose, das Kinn dandyhaft vorgereckt, ein Herr mit großer Fliege und noch größerer Brille, eine Frau mit teurer Frisur und teurem Kleid, ein gut gekleideter Mann mit kurzem Haar und winziger Brille. In der Mitte des großen Tisches, der gleich neben der Bühne stand und irgendwie zu ihr zu gehören schien, brannte eine Kerze, die der Veranstaltung den Anstrich des heiligen Abendmahls verlieh. Umso mehr, als sich jedes Mal ehrfürchtig alle Köpfe senkten, wenn ein neues Gedicht anhub. Vor mir saß ein Buddha mit dickem Kopf, der mit dem Rauch seiner Goloas nach hinten zublies. Nebenan teilte sich ein Paar einen Barhocker. »Lengeji mazal alemen ferek dulba«, so klang ein weiteres Gedicht aus. Hingerissen von dem warmen und doch drängenden Charakter dieser lauterreichen Sprache, wartete ich auf den letzten Satz der Übersetzung, welcher da lautete: Die Visitenkarte des unpopulären Elektrikers wanderte auf den Müll. Wieder verstummte die Übersetzung, deren unmodulierter, betonungsloser Vortrag die endlosen Weiten, deren unmodulierter, betonungsloser Vortrag die endlosen Weiten östlichen Ödlandes beschwor. Am Kennertisch sanken die Kenner noch tiefer in Aufmerksamkeit zusammen. Einer rieb sich die Augen. Ein Liebespaar, das dort auch saß, sicher ohne dazuzugehören, rutschte allmählich ineinander wie ein Kartenhaus. Im Parkett kicherten 2 Studentinnen wie verrückt, bis die eine umfiel und die andere ihr tröstend den Kopf kraulte. Ein großer gelber Hund spazierte durch das Lokal, russische Melancholie in den Augen, verfolgt von den strengen Blicken des wenig behaarten, gut gekleideten Herrn. Irgendeine Maschine hinter der Theke begann zu brummen, hörte wieder auf und begann wieder. Der begabte ungarische Lyriker las nun wieder. Leider kam er mit seinem Manuskript ein bisschen zu nah an die Kerze, die auch den kleinen Tisch der Vortragenden zierte. Jedenfalls fing das Papier Feuer und brannte wie scharfer Paprika. Auf definitiv ungesunde Weise nährte sich das schrille Lachen im Publikum von Verzweiflung. Der Brand und der Aufruhr wurden mit Versen erstickt. Das Telefon begann zu klingeln. Der Strenge am Kennertisch äugte über seine winzige Brille hinüber zur Theke, wo jemand sagte, ja, ja, nein, nein, wirklich nicht, ja, okay. Das Prosastück, das eigentlich ein Ausschnitt aus dem Kapitel des Prosabändchens war, handelte von einem Tierarzt, der seinen Neffen, den Ich-Erzähler hasst, der Medizin studiert, sich in dunklen Bibliotheken einschließen lässt, in Bahnhöfen ankommt, jüdische Geschichte studiert, zur Schule geht, Hämatologie praktiziert und einen Vater hat, der aber meistens tot ist. Der Hund geht in grundlos tiefer Trauer durch den Raum, ein Herr am Kennertisch blickt sich um. Das Telefon klingelt. Was? Nein, nicht jetzt. Gut. Ja, bis dann. Hinter der Theke brummt eine Maschine. Ich halte mein Bier fest in der Hand und überlege, was passiert, wenn ich es loslasse, wenn ich es dem dicken Buddha über den Kopf und in den Kragen schütte. Die Frau des einen Liebespaares droht vom Barhocker zu sinken, während das andere auf den Stühlen liegt. Der große Hund schleicht stumpf durch den Raum, sentimental den Schwanz wedelnd. Die große Lyrikerin verstummt. Unvermittelt ist der programmatische Teil des Abends vorüber. Köpfe heben sich, Augen blinzeln. Die heruntergerutschte Frau versucht, den Barhocker wieder zu besteigen. Applaus. Der Buddha sitzt immer noch reglos da. Er ist wahrscheinlich gestorben. Jemand tippt mir an die Schulter. Ist schon vorbei? Sind wir zu spät? Ernesto erklärte, dass er überraschend und dringend wohin musste, unaufschiebbare Angelegenheiten, er bedauere, aufs äußerste Ujolja nicht lesen gehört zu haben. Betäubt taumeln zwei Frauen aus der Tür. Hinten lacht jemand grundlos. Die große Lyrikerin begibt sich an den Kennertisch. Der begabte Lyriker ist verschwunden. Schon vorbei, fragt mich Daniela, in deren Mantel noch die herbstliche Kälte hängt. Der große Hund legt sich vor meine Füße.